Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Ambros Tatzreiter, wie geht's dir?
Ich kann nicht genug klagen, so wie immer. Aber tatsächlich geht's mir ganz schön gut. Aber das Alter verlangt schon langsam so seine kleinen, seinen Toll, wie man auf Norddeutsch sagt.
Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber da habe ich einen Witz direkt zur Aufheiterung und zum Beginn. Sag mal, warum hat Robin Hood immer Deodorant geklaut?
Ich habe keine Ahnung.
Um es unter den Armen zu verteilen. Okay, wir haben ja heute ein etwas ernsteres Thema, und zwar, du hattest dir ja gewünscht, dass wir über psychische Gesundheit bei Verbindungsstudenten sprechen. Schieß mal los, worüber möchtest du sprechen?
Ja, ich habe das Thema deswegen angeregt, weil ich in den letzten Jahren, und eigentlich nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den über 20 Jahren, die ich inzwischen bei Studenten und da ursprünglich noch Schülerverbindungen rumgehüpft bin, sehr viele Männer, sehr viele Corpus gesehen habe, die unter enormem Druck standen, enormen Erwartungen an sich selbst und auch von ihrer Umwelt. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen gesehen, die ganz schön gestruggelt haben, die ganz schön gekämpft haben und die auch oft das nicht besonders erfolgreich gemacht haben, weil, also 2005 in Wien gab es keine psychischen Erkrankungen. Die gab es einfach nicht. Da gab es, also ein paar Bekloppte gab es natürlich, die dann irgendeine eigenartige Diagnose hatten, aber das wurde einfach ignoriert. Wir haben ja im Vorfeld, hast du das etwas sehr Schönes gesagt, das ich schon ein paar Mal so gehört habe. Die Psyche ist wie der Körper. Die Psyche kann auch mal einen Schnupfen haben. Und du gehst auch mit einem nicht erst zum Doktor, wenn du einen offenen Armbruch hast, sondern deutlich früher. Und so ist es bei psychischen Erkrankungen auch. Es gibt eine Vielzahl an größeren und kleineren, ich nenne es jetzt einfach mal so, psychischen Wehwehchen. Wir wissen aber aus der Prävalenz beziehungsweise aus der evidenzbasierten Forschung, dass 2024 in Deutschland 40% aller Erwachsenen Versicherten eine psychische Diagnose hatten. Das bedeutet, 2 von 5 Deutschen hatte eine Diagnose, die irgendwann einmal im ambulanten Setting, das bedeutet, von einem Arzt beziehungsweise einem approbierten Psychotherapeuten eine sogenannte F-Diagnose bekommen hat. Im ICD-10 GM von 2022, das kann man sich auch im Internet anschauen, ist es dann nochmal ganz detailliert aufgelistet, was diese F-Diagnosen sind.
Aber das sind ja viele Sachen. Das sind ja jetzt, sagen wir mal, nicht nur schwerwiegende Sachen wie eine bipolare Störung, sondern es kann ja auch zeitweilige kleine depressive Phasen sein, also Episoden oder halt auch mittlere Dinge.
Genau, das wollte ich vorher sagen, dass da gibt es halt nicht nur Alzheimer oder Demenz oder halt eine maligne narzisstische Persönlichkeitsstörung, die dann idealerweise mit Ende 20, Anfang 30 im Suizid endet, sondern da gibt es, wie gesagt, auch die kleine depressive Episode, die Anpassungsstörung, die drangenommen wird, wenn etwas im Erleben, im Fühlen nicht stimmt und man nicht genau feststellen kann, woher es kommt. Und ganz, ganz viele Geschichten, vor allem die großen Volkskrankheiten, wie Depression, wie Angststörungen sind sehr gut behandelbar. Einerseits, wie gesagt, ich bin kein Psychiater, muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Einerseits natürlich medikamentös, in enger Absprache mit Ärzten, mit Psychiatern, auch mit dem Hausarzt. Und dann gibt es einfach Problemstellungen. Problemstellungen des täglichen Lebens, Problemstellungen, die Beziehung, Familie, Arbeit betreffen. Ich persönlich bin in der Systemik unterwegs. Das heißt, ich bin jemand, an den man sich wenden kann, wenn es ganz klar eingegrenzte Problemfelder gibt. Die meisten Menschen, die halt in irgendeiner Weise für die psychische Gesundheit arbeiten, sind ja keine Generalisten, die jetzt sagen, ich kann jede Störung. Ich beispielsweise mache sowas wie ADHS, Autismus, Hochbegabung bei Kindern und Jugendlichen, wobei ich einen ganz klaren Schwerpunkt auf vorpubertäre Kinder habe, beziehungsweise auf die Familiensysteme, in denen die da aufwachsen. Und beim Thema System sind wir dann direkt im Korpowesen.
Ja.
Man muss sich das so vorstellen, dass natürlich auch eine Aktivitas, eine Alternschaft ein System ist, dahingehend, dass sich da halt viele unterschiedliche Charaktere drin tummeln, dass da auch gewisse Rollen gespielt und eingenommen werden. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Den schimpfenden, inaktiven oder alten Herrn, der auf jeden Konvent aufschlägt und mal richtig alle rund macht. Witzigerweise, wenn dann der eine, der diese Rolle innehatte, weg ist, irgendein anderer übernimmt sie dann.
Oder auch derjenige, der im Bund immer Probleme macht, den man dann irgendwann rauskriegt und dann kommt plötzlich aus einer Ecke, wo nie Probleme gekommen sind, das nächste große Problem.
Ganz genau. Aber auch, um da ein positiveres Beispiel zu bringen, ich kenne das von ganz vielen Verbindungen bzw. Altherrenschaften so, da gibt es so 1 bis 3 Leute, die so gut wie alles schultern. Und hin und wieder mal kommt einer dazu. Und dann merkt man, wie 1 oder 2 von denen, die es vorher geschultert haben, still und heimlich in die Warteposition zurückkehren. Dass sozusagen hier auch die Selbsterhaltung des Systems, des Systems Verbindung, ganz oft eine große Rolle spielt. Und hier sind wir auch wieder, hier sind wir meines Erachtens auch beim Kern der ganzen Geschichte. Diese Erwartung, die Verbindung aufrechtzuerhalten, ist ein großer Druck, den wir halt auch auf sehr jungen Menschen am Ende abladen. Also wir reden hier von 18, 19, 20, 21-Jährigen. Und jeder, der schon ein paar Jahre auf dieser Welt zugebracht hat, wird verstehen, dass für einen 18-, 19-Jährigen die Verantwortung über 100, 150, 200 Jahre Geschichte, deren Fortführung und deren Bewahrung ein ganz schöner Druck ist, vor allem wenn man dann auch noch ein sehr teures, sehr großes Haus hat, auf das halbwegs aufgepasst werden soll. Und hier ist ganz viel mit immer mit Druck operiert werden. Also nicht so, dass man halt sagt, wir gucken mal auf eine pädagogisch wertvolle Art und Weise, wir verstärken das Positive und versuchen das dem Negativen ein Alternativverhalten entgegenzusetzen, sondern der goldene Dreiklang der schwarzen Pädagogik, drohen, schreien, schubsen, stand da immer ein bisschen im Vordergrund. Zumindest ist es meine Beobachtung bisher gewesen.
Ich glaube, du meinst auch so ein bisschen so die Tribunale auf dem Konvent, wo das Erschießungskommando dann direkt aufgestellt wird. Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube aber auch in Bünden fehlt vor allem auch so eine Dankbarkeitskultur, dass man auch sich Anerkennung zeigt und halt auch offen sagt, danke, dass du dich darum gekümmert hast, um auch den Druck rauszunehmen oder wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Weil ich beobachte das auch oft, da sind auch also Aktive immer unterwegs, die gehen da mit der Strenge im Bund umher, als müsste dort ein Unternehmen geführt werden.
Ja.
Dabei sind wir ja alle freiwillig da.
Ja, und da gibt es auch etwas, was ich als Boomer-Mentalität bezeichnen würde.
Boomer, meinst du?
Boomer-Mentalität.
Aha.
Und zwar ist das diese Mentalität, wenn es dir nicht passt, dann gehst du halt. Hinter dir warten 15 andere, die deinen Job wollen. Und diese Wahrheit, die sie so lange war, oder diese gefühlte Wahrheit, die gibt es halt nicht mehr. Wir haben sowohl im Berufsleben als auch im normalen kooperierten Leben deutlich zu wenige Leute. Und die High Potentials, die wir dann haben, müssen dann eigentlich gehegt und gepflegt werden. Und damit meine ich nicht, dass man denen jetzt Goldstaub in den Arsch blasen muss, sondern...
Aber werden die nicht meistens verbrannt? Also, weil die gerade so viel mit anpacken, dann machen sie zum achten Mal die Charge, während die anderen sich dann irgendwie nach zweimal schon inaktivieren lassen, die sie so mit Ach und Krach gemacht haben.
Ja, wobei ich mit High Potentials jetzt nicht unbedingt die meine, die... die sich halt voll verheizen lassen, die gibt es natürlich auch. Das ist dann auch eine spannende Frage, mal zu gucken, ist es nicht gesünder, nach 2-3 Chargen zu sagen, ich lasse mich jetzt inaktivieren, als sich noch ein 8. Mal ranziehen zu lassen? Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, High Potentials sind einfach die Alpha-Tiere, die man in jeder Aktivitas auch braucht und auch in jeder Alternschaft. Aber halt nicht nur die, sondern jedes einzelne Rädchen ist ja wichtig. Und in Firmen setzt sich ja auch immer mehr durch, dass sowohl für die physische als auch psychische Gesundheit der Mitarbeiter gesorgt wird, weil nichts ist teurer als ein Mitarbeiter, den ich ersetzen muss. Wo ich dann jemand Neues einlernen muss, wo die gesamte Teamstruktur extrem leidet und die Teamstruktur auch jedes Mal umgeworfen wird.
Mhm. Ich meine, das ist ja im Bund manchmal ja auch nicht anders, ne? Also ein guter Bundesbruder oder Chorbruder, der ausfällt, ist auch nicht so leicht zu ersetzen.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Hast du eigentlich in deinem Bund auch oder in deinen Bünden, weil du bist ja bei 3 Bünden in 3 Ländern ja aktiv. Du bist ja in Österreich beim Akademischen Chor Symposion Wien, in Belgien beim Chor Flaminea Löwen bist du ja aktiv und in Berlin bist du ja bei Chor Vandalia Teutonia aktiv. Hast du dort, also ohne Namen zu nennen, Geschichten beobachtet, wo Bundesbrüder psychisch krank geworden sind? Also wo die Situation sich verschlechtert hat, auch aufgrund des Studiums, des Leistungsdrucks, der dort stand, der Rollenerwartungen?
Es ist ziemlich spannend, weil die Probleme sich in allen 3 Ländern und in den Kurs ganz erheblich unterscheiden. Den krassesten Generationenkonflikt habe ich tatsächlich in Flandern erlebt, wo es einfach so war, dass zu meiner Zeit waren wir da extrem partyorientiert. Ich kann mich auch noch an eine sehr lustige Situation erinnern, als ein grüner Chorstudent mich ansprach, dass man ja Flaminia überhaupt nicht ernst nehmen könne, weil es bei uns ja den ganzen Tag nur um Party ginge. Nur um Party und Spaß haben und wir halt das Ganze nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit betreiben würden. Und das war natürlich sozusagen nur so ein bisschen die Außensicht, aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine Innensicht. Gleichzeitig war es aber so, dass Flaminia dadurch, dass die Universität Löwen den besten Ruf im niederländischsprachigen Raum hat, gern auch das Oxford des niederländischsprachigen Raums genannt wird, wahnsinnig hohe Ansprüche an ihre Studenten hat. Das heißt, lernen und reinhauen war immer schon ein Thema. Auch ein extrem verschultes Studium war schon immer ein Thema. Das ist nicht erst mit Bologna gekommen, das war immer schon so. Aber der Zugang zur Konsumation von psychotropen Substanzen, in erster Linie Alkohol, aber auch was halt, da können wir auch ganz ehrlich sein, was halt sonst noch auf so einem Haus konsumiert wird, hat sich extrem gewandelt. Vor allem vor ungefähr, ich glaube 2019 oder 20, ist ein Fuchs einer anderen Studentenverbindung, und zwar der Mutter Reusichum. Das ist die Antwerp, also das ist quasi sowas wie die Landsmannschaft aus Antwerpen für Jungs. Mhm. Da ist ein junger Mann gestorben. Mhm. Und zwar ist der, hat er eine Salzvergiftung erlitten, weil sie ihm so viel Salzwasser haben trinken lassen, dass sein
Salzwasser. Wie das denn, Nico?
Ich habe tatsächlich den genauen medizinischen Vorgang nicht ganz verstanden. Aber es scheint wohl so zu sein, dass das Zellengleichgewicht durch zu viel Salz komplett aus den Ankern gehoben wird und der ist dann daran verstorben. Und das hat in Löwen dazu geführt, dass alle Verbindungen einen großen, oder so gut wie alle Verbindungen einen großen Rückgang an jungen Aktiven verzeichnen. Und die jungen Aktiven sind nicht mehr auf, oder die jungen Menschen, die jungen Spähfüchse, sind nicht mehr den ganzen Tag auf Saufen und Party und auf den Tresen tanzen unterwegs. Die sind anders geworden. Ich muss auch sagen, ich verstehe es nicht so ganz, aber ich weiß natürlich auch, dass ich nicht mehr die Generation bin, die heute 17, 18 ist, sondern doppelt so alt. Und das führt dazu, dass halt alte Herren, die jetzt so alt sind wie ich, die wollen halt Jungs, die den ganzen Tag Halligalli-Drecksau-Party machen. Und das haben sie einfach nicht mehr und sie verstehen es nicht und sie scheinen es auch nicht zu verstehen, dass die Interessen sich gewandelt haben. Und eine ähnliche Problematik hatten wir auch in Berlin. Und da ist es so, dass da habe ich auch partizipiert, dass wir gesagt haben, ja, die Aktiven, da wird nicht mehr 3-4 Mal die Woche getrunken. Das geht auch gar nicht mehr, weil es die Studienpläne gar nicht hergeben. Die machen viel. Die sind viel besser organisiert, als wir es zu meiner Zeit jemals waren. Die haben jetzt einen 4-seitigen Küchenputzplan erstellt, an den sie sich auch halten.
Mit ChatGPT.
Ja, aber er ist ziemlich gut prozessualisiert und der Fuchs, der das gemacht hat, ist Leutnant der Reserve der Bundeswehr und hat da quasi so ein bisschen was aus dem Handbuch mit rausgenommen. Und die sind bürokratischer, als wir es waren. Die sind auf jeden Fall enger, als wir es waren. Und die müssen sich auch in einer ganz anderen Welt durchsetzen. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, die sozialen Medien die extremen Druck auf die junge Generation ausüben, gehen natürlich auch an unseren Füchsen nicht vorbei. Und wenn du den ganzen Tag Idealbilder vor Augen hast, dann führt es natürlich zu einem ganz erheblich gesteigerten Erwartungsdruck. Und dieser gesteigerte Erwartungsdruck, verbunden mit einem Erwartungsdruck der alten Herren, die ganz oft eine ziemlich verzerrte Wahrnehmung und eine ziemlich verzerrte Erinnerung von dem haben, wie sie selbst mal waren und was selbst mal los war, führt dann natürlich auch dazu, dass die Jungs halt es von allen Seiten kriegen. Und nicht nur unsere Jungs, sondern generell die junge Generation. Deswegen werden die Prävalenzen für psychische Erkrankungen in den nächsten Jahren meines Erachtens auch noch erheblich steigern. Und um es abzuschließen, in Wien ist es so, dass ich da momentan tatsächlich am wenigsten Einblick habe. Aber Symposion war immer sehr, sehr klein. Symposion war immer ein sehr eng gestrickter Haufen. Und da haben wir immer versucht, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und bis heute ist es so, dass Symposion eigentlich sehr, sehr gezielt und sehr individuell auf die Leute eingeht. Und das ist etwas, was ich auch versucht habe, bei Vandalia Teutonia zu integrieren. Und das ist auch halbwegs gelungen. Aber wir werden ja oft von außen dafür kritisiert, dass wir versuchen, Leute durch eine Schablone zu pressen. Und diese Schablone, das funktioniert halt immer schlechter. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, wir haben übrigens 8-mal die Woche gepaukt, unsere Inventarliste hat immer gestimmt, wir haben das richtig gut gemacht und beim Fechten sind uns quasi nie Fehler unterlaufen, dann ist es halt so, dass ich dann ganz gerne mal alte Protokolle bemühe, um da dann auch mal ein bisschen Realität in das Ganze reinzubringen. Und just eine der Personen, die gesagt haben, sie hätten 10-mal die Woche gepaukt und das Paukzeug war immer in herausragendem Zustand und hervorragend katalogisiert, hat einmal in seinem Consignor-Bericht Anfang der 90er gesagt, dass das dass diese Woche das Pauken aufgrund gesellschaftlicher Verpflichtungen, womit Vormittagssuff gemeint war, leider ausfallen musste und das Paukzeug in einem gebrauchsorientierten Zustand sei. Was bedeutet, dass es stinkend und ungewaschen irgendwo am Paukboden auf dem Boden lag.
Ja, das Gedächtnis, das kann einem dann auch trügen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das ist so ein Generationenkonflikt, den gab es schon immer. Es ist ja so, das Gehirn von Männern ist ja erst mit 25 völlig ausgereift. Da ist ja die Entwicklung erst abgeschlossen. Das ist ja auch so, man erkennt es bis 25. Die Jungs haben Bock auf Adrenalin, die haben Bock auf Party, die wollen Sachen erleben, die gehen die Fahne sicherstellen, die steigen in Häuser ein, ne, wenn es möglich ist. Die sind viel mobil unterwegs und ab 25 werden die ruhiger. Ne? Also auch so diese ganze Erlebnisorientierung nimmt da auch ab. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, je weiter man davon fortschreitet und älter wird, umso mehr verzerrt sich die Eigenwahrnehmung, dass man ja gar nicht selber so war, weil man die letzten 10, 15, 20, 30 Jahre ja schon jemand anderes war. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, das müssen alte Herren auch lernen zu akzeptieren, weil das auch zu mehr Harmonie führt, weil die Jungs werden sich nie ändern. Die werden von 18 bis 25 wenn Männer gerade Generationen immer so sein, auch wenn es vielleicht, sagen wir mal, trendmäßig mal weniger Party, mal mehr. Die Gen Z ist ja auch so eine, die wird ja immer so als faul und unbrauchbar dargestellt, aber sie arbeitet sehr viel, sie ist sehr fleißig und sie entscheidet sich halt häufig meistens lieber dafür, am Wochenende zu lernen oder beziehungsweise montags fit zu sein, als halt samstags oder freitags halt Gas zu geben, so wie das in unserer Generation zum Beispiel der Fall war.
Ja. Der Leistungsdruck ist auch ein ganz anderer geworden. Weil, also Ich sag's mal so, als ich jung war, gab es die Bravo und noch ein, zwei andere Schmierblättchen. Und ich glaube nicht, dass ich zu viel verrate, wenn ich jetzt sage, dass ich die Bravo nicht wegen der Artikel gekauft habe. Und wenn du halt den ganzen Tag Instagram hast und da das Leben der Reichen und Schönen siehst, das man vor 20 Jahren noch ziemlich gut ausblenden konnte, und dann halt an dich den Anspruch hast, hey, eigentlich müsste ich irgendwann mal auf 300 Quadratmeter an einem See wohnen, dann musst du halt auch reinhauen. Und das wissen junge Menschen heute auch nochmal ganz anders. Und der Umfang dessen, was heute einfach zugänglich ist, an Wissen, an Können auch, und die Vielzahl an Möglichkeiten führt auch einfach dazu, dass junge Menschen unglaublichen Druck haben und unglaublich angepasst auch leben müssen. Und angepasst im Sinne dessen, so wie das sozusagen auch gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Und diese Anti-Haltung, die ja inzwischen eigentlich auch was genuin Korpo-mäßiges ist, weil man muss schon so ein bisschen ein eigenwilliger Geist sein, um 2021 mit einem Band und einer Mütze rumzulaufen und sich regelmäßig mit einer scharfen Klinge auf den Kopf hauen zu lassen. Aber selbst Band und Mütze und eigenartige Kneipprituale und antiquierte Lieder reichen ja schon völlig aus, um sozusagen aus der Masse hervorzustechen.
Und ein Verdachtsfall zu werden.
Ja, genau. Also ein Verdachtsfall zu werden, eigenartig zu sein.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Lass uns doch mal ein bisschen über typische Belastungsfelder bei Verbindungsstudenten sprechen. Du hast ja schon mal den Studien- und Examenstress gerade angesprochen. Was genau meinst du damit? Ist es gerade das verschulte Studium, was das Studium schwieriger macht? Das ist der Zeitdruck, dass man das Ding in Regelstudienzeit fertig kriegt? Weil, ich weiß nicht, zu unserer Zeit, wir sind ja so fast genau gleich alt, gab es ja viele, die haben einfach erstmal losstudiert. Da hatten wir diesen Zeitdruck nicht.
Ja, heute ist das Ganze sehr viel abschluss- und ausbildungsorientierter, also das Studium an sich, und zwar auch an Universitäten. Die deutschsprachigen Universitäten waren eigentlich immer dafür berühmt, dass sie genauso eben nicht sind. Das hat sich geändert. Ich habe meinen Bachelor angefangen nach dem Studienplan 2008 der Universität Wien für Geschichte, und der war einfach das Diplomstudium, das es vorher gab, haben die einfach in 3 Jahre reingequetscht, ein paar Kurse rausgenommen und in den Master reingesteckt, sind dann drauf gekommen, dass das ein bisschen zu viel sein könnte, also 4,5 Jahre in 3 reinzustecken. Aber ich hatte auch noch alle Privilegien, die Menschen in Magisterstudiengängen hatten, nämlich ich hatte eine oder zwei Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitsverpflichtung in der Woche. Ich bin grundsätzlich zu Vorlesungen nicht gegangen. Ich habe die unter irgendwelchen Vorwänden dann jungen Studentinnen, die ich für gute Mitschreiberinnen hielt, aufgrund ihres aufgeschlagenen Laptops, ihre Mitschriften abgeluchst. entweder für Geld oder mit einer sehr, sehr traurigen Geschichte, die viel damit zu tun hat, dass ich einen Nebenjob habe, den ich natürlich nicht hatte, aber ich musste irgendwas erzielen. Und da muss man halt auch sagen, ich habe halt für Vorlesungen gelernt, bin zur Klausur gegangen, bin zur mündlichen Prüfung gegangen, habe ein, zwei Arbeiten geschrieben, habe 5 Referate gehalten und das war's. Das war mein Bachelorstudium. Und inzwischen ist es so, ich habe ja jetzt 2020 bis Anfang 2023 nochmal Bachelor, Master, Lehramt studiert. Und da war es dann so, da hatte ich dann jeden Tag 2 Vorlesungen beziehungsweise 2 Kurse mit Anwesenheitspflicht. Da musste ich dann die ganze Zeit hausaufgabenmäßig irgendwas abgeben, irgendwelche Zwischenabgaben, die grundsätzlich eigentlich nicht benotet waren, die aber gleichzeitig verlangt wurden. Ich musste jede Menge Hausarbeiten abgeben, ich musste Klausuren schreiben. Ich hatte einfach richtig was zu tun die ganze Zeit. Und dieses so Mitte des Semesters mal einfach eine ruhige Kugel schieben, 2-3 Monate, das gab's nicht. Und was ich habe dann auch nochmal, ich habe daneben auch gearbeitet. Und so gut wie alle meine Kommilitonen haben ebenfalls gearbeitet. Das heißt, wir haben einen viel höheren Leistungsdruck dahingehend, dass unglaublich viel den ganzen Tag abgeprüft wird. Man befindet sich dann in einer Dauerprüfungssituation. Und daneben ist es auch so, die BAföG-Sätze sind in keiner irgendwie angemessenen Art und Weise angepasst worden in den letzten Jahrzehnten. Und wenn ich kein Elternhaus habe, das mein gesamtes Studium einfach finanzieren kann, dann ist es in einer Stadt wie Berlin, aber sicherlich auch Düsseldorf oder Köln, München sowieso schon immer notwendig, eine Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und es wird immer schwieriger, so einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, weil man den ganzen Tag in irgendwelchen Pflichtveranstaltungen rumhängt.
Mhm. Ja, das ist stark gestiegen. Also ich hatte noch das Glück, dass ich ein Studium hatte, wo ich zwar zwischendurch auch Nebenjobs hatte, aber sonst wirklich viel Freizeit hatte. Und das konnte ich halt in den Bund stecken.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Wie ist das denn so? Was haben wir denn dann so für Krankheitsbilder? Das hört sich ja ziemlich stark auch nach Burnout auch an, was da entstehen kann. Oder Depressionen oder Angststörungen, dass man es halt nicht schafft. Und ich meine, wenn man dann halt noch im Bund ist, wo dann noch, sagen wir mal, High-Performer-Keller-Geschichten sind, Suchttendenzen, die damit in den Raum kommen, also, wie beurteilst du das?
Ich bin jetzt natürlich kein Psychiater und kein approbierter Psychotherapeut. Ich kann keinerlei Diagnosen stellen. Was ich aber kann, ist Beobachtungen teilen, die in gewisse Krankheitsbilder passen. Angststörung ist eine ganz große Geschichte. Nämlich, dass sich die Einzelperson dann reindreht. Im Sinne dessen, dass eine Versagensangst erlernt wird und während positive Ereignisse, wie zum Beispiel, hey, ich bin zwar unter riesengroßer Angst in meine Prüfungen gegangen und hatte 6 bis 8 Prüfungen und habe alle geschafft, diese positiven Verstärker, nämlich diese Angst, also dieses Positive, nämlich trotz der Angst bestanden zu haben, wird ausgeblendet. Und als Verstärker dient dann eigentlich nur das, dass man, dass die Person dann voller Angst in die Prüfung gegangen ist. Das heißt, die Angst wird memoriert, das negative Gefühl, die negative Emotion wird memoriert und dass es dann geschafft wurde, ich meine, gerade bei Klausuren, wenn da 6 Wochen später das Ergebnis kommt, wird ganz klarerweise dieser Erfolg nicht mehr mit dem Ereignis, mit dem damaligen in Verbindung gebracht. Und so ist es dann so, dass die Angst immer größer wird. Oder wenn man, die meisten Kurs haben jeden Montag oder einmal die Woche Konvent. Und wenn dann ganz defizitorientiert alles, was gemacht wird, auseinandergepflückt wird. Und man halt nicht sieht, hey, die Jungs haben voll reingehauen, richtig was gegeben, sondern sagt, ja, aber im aktiven Zimmer steht immer noch die eine Kiste mit Gerümpel, wo ich euch schon vor 2 Wochen gesagt habe, dass sie runter muss. Und dann wird all das Gute mit einem Mal weggewischt und es wird sich nur noch auf das Negative konzentriert. Und Depression läuft ähnlich. Es werden dann einfach Angstzustände konserviert. Diese Angstzustände werden dann immer, das muss man sich wie so einen Korkenzieher vorstellen, der sich immer weiter in den Korken reindreht. So würde ich eine depressive Episode beschreiben. Und da ist natürlich so ein Haus auch ein guter Ort, weil nicht selten ist es groß genug, dass man sich zurückziehen kann, dass man Vermeidungshaltungen dann auch einnehmen kann. Dann gibt es natürlich die gute alte Selbstbehandlung mit Alkohol oder anderen Suchtmitteln, die sozusagen dann auch ein zeitweiliges Ausbrechen aus dem Ganzen ermöglichen, wo wir beim nächsten sind. Also Angststörung, Depression ist viel. Alkoholismus ist eine ganz große Nummer, weil es natürlich im Bund ganz oft den absoluten Oberspritti gibt. Und dann sagt man, ja, also natürlich saufe ich. Und natürlich ist das auch zu viel, wenn man sich 1-2 Mal die Woche umhackt. Aber alter Herr Schmidt, 25, der kommt ja nur so besoffen aufs Haus, dass man ihn eigentlich gar nicht mehr verstehen kann. Das ist ein richtiger Alkoholiker. Ich bin das ja gar nicht. Und das sind dann so die kleinen Lügen, die kleinen Ausflüchte, die man sich erzählt. Und in Wahrheit hängt man schon mittendrin im süchtigen Verhalten. Und tatsächlich ist Alkoholismus auch eine ganz große Sache. Bei nicht wenigen Verbindungen ist es auch so, dass illegale Drogen, also beispielsweise Koks, eine sehr große Rolle spielen. Und da brauchen wir uns auch überhaupt keine Illusion drüber machen. Das wird deutlich mehr verwendet, als man es so glauben würde. Und als es auch zugegeben würde. Und dann gibt es natürlich noch die Neurodivergenzen. ADHS, Autismus, nicht jeder Autist ist ein Rain Man, der bei der kleinsten Berührung sich so auffällig verhält, dass man es aus 10 Kilometer Entfernung sehen kann. Deswegen spricht man ja auch.
Wenn man die Baseballkarten durcheinander bringt.
Beispielsweise. Oder wenn die Mensurklingen nicht alle exakt gleich in der Verpackung eingepackt sind.
Und da ist es. Aber lass uns nochmal ein bisschen kurz über den Alkohol sprechen. Ja. Wo findest du denn, sind so frühe Warnzeichen, wo man sieht, dass der Aktive zum Beispiel in Alkoholismus abgleitet? Wo ist auch, sagen wir mal, ein Punkt der Selbstkontrolle, wo man vielleicht aus späterer Sicht sagen kann, das ist ein Punkt gewesen, da habe ich es überschritten. Oder wo ich gemerkt habe, so, wow, naja, das ist jetzt mehr als nur Genuss.
Ja, es ist ja so, dass ich selbst seit einigen Jahren abstinent lebe. Und zwar nicht deswegen, weil ich mich da ursprünglich unbedingt freiwillig dafür entschieden habe, sondern weil es eine Notwendigkeit war. Mhm. Und da ist es so, dass natürlich immer wieder abstinente Phasen eingebaut werden sollten, grundsätzlich, wenn man halt ein Leben trinkt, in dem Alkohol auch dabei ist. Und so erste Warnzeichen das ist ganz schwierig, also das ist schwierig zu sagen, weil ein missbräuchlicher Genuss von Alkohol eigentlich Teil des kooperierten Wesens ist. Aber wenn jemand wegen Alkoholkonsums Termine nicht wahrnehmen kann, Aufgaben nicht erfüllen kann, die Uni regelmäßig schleifen lässt wegen Alkohol, unzuverlässig ist, weil er Alkohol trinkt, dann sind es die ersten größeren Warnsignale.
Was sollte derjenige machen?
3 bis 6 Monate nichts trinken und gucken, wie es ihm dabei geht.
Was sind denn Zeichen, wo man erkennt, dass da schon eine Sucht besteht? Also,
da gibt's natürlich den Suchtdruck. Bei Alkoholsucht beispielsweise, da gibt's auch ein vom ICD-10 gibt's da ganz klare Diagnosekriterien. Da ist einerseits das Craving, das ist der starke Wunsch oder Zwang, Alkohol zu trinken. Wenn man dann am Nachmittag da sitzt, im Büro oder auch an der Uni und sich denkt, boah, jetzt würde ich eigentlich schon echt richtig gern ein Bier trinken. Oder 10. Der Kontrollverlust. Also, wenn man halt Schwierigkeiten hat, den Konsum, also den Beginn, das Ende oder die Menge zu kontrollieren. Ganz klassisch, man hat am nächsten Tag eine Klausur oder trifft sich mit einer Arbeitsgruppe oder will eigentlich lernen. Dann macht man sich ein Bier auf mit den Jungs am Tresen und der es gut unter Kontrolle hat, der sagt dann, okay, um 21 Uhr oder um 22 Uhr gehe ich. Ich trinke jetzt 2, 3 Bier, vielleicht noch ein Bierjungen oder 2. Und dann mache ich aber auch wirklich los. Und dann gibt es die 2, 3 von 10, die halt dann gehen. Und dann gibt es die 1, 2, die halt am nächsten Tag um 2, um 3, um 5, um 7 Uhr oder halt erst, wenn der Hahn kräht, den Tresen verlassen. Dann natürlich körperliche Entzugssymptome. Natürlich ist der Kater auch ein Entzugssymptom. Aber es gibt schon also einen Kater, wo ich sage, ich habe jetzt Kopfschmerzen und Magensausen. Oder ich zittere morgens, ich schwitze stark, ich habe eine innere psychomotorische Unruhe. Dann natürlich Toleranzentwicklung. Ich muss mir 8 bis 10 Bier reindrücken, damit ich, oder ich muss mir 5, 6, 7 Bier reindrücken, damit die Wirkung anfängt. Und 10, 12, damit ich betrunken bin. Dann Vernachlässigung. Also, der Alkohol bestimmt alles, bestimmt die ganze Lebensplanung. Andere Interessen oder Vergnügen, soziale Beziehungen, die nicht mit Alkohol in Verbindung stehen, werden vernachlässigt. Aber dann in späteren in vielen Stadien ist es halt dann auch tatsächlich körperliche Verwahrlosung. Und ganz wichtig und der letzte Punkt, weiteres, also Konsum trotz Folgeschäden. Und da sprechen wir nicht nur über die Leberzirrhose, sondern wir sprechen auch über soziale Folgeschäden. Also ich habe jetzt schon 2 Termine verpasst, weil ich gesoffen habe. Und anstatt jetzt zu sagen, hey, ich muss das jetzt mal auf Null stellen oder ganz klar, ganz stark reduzieren, säuft man weiter und verpasst auch noch den 3. Termin. Oder besoffen Autofahren.
Ja, das ist ja auch ein Klassiker. Und dann werden sie hochgenommen und dann gibt es den Idiotentest. Und 24 Monate lang die Haarprobe beim Polizeipräsidium abbringen. Habe ich auch schon alles erlebt gehabt. Also ich nicht persönlich, aber halt im Bund selber. Ja, es ist schon mit dem Alkohol, sagen wir mal, mit der Alkoholkultur in der Verbindung halt schon schwierig. Ich meine, wir haben halt diese Gruppendynamik. Du hast ja auch manchmal gar nicht die Möglichkeit, vor allem als junger Mensch dem Ganzen zu entweichen. Vor allem, wenn du in einem Bund bist und kategorisch, sagen wir mal, abstinent lebst, dann funktioniert das, glaube ich, auf Dauer halt auch nicht. Ne? Also derjenige muss schon einen sehr besonders tollen Charakter haben und Stärken aufweisen, dass der Rest des Bundes sagt, so, der ist trotzdem ein cooler Typ. Es ist ja auch irgendwo ein Zugehörigkeitssignal. Vor allem auch die Anerkennung, wenn schnell und viel ist.
Ja. Aber, also es war, ich würde mal sagen, zu meiner aktiven Zeit, und da war ich auch jemand, der das ganz klar propagiert hat, Verbindung ohne Alkohol gibt es nicht. Sehe ich heute sehr anders. Ich erlebe immer mehr Aktive, die abstinent oder teilabstinent leben. Und ich erlebe immer mehr Bünder, die alkoholfreies oder 0,0er Bier permanent zur Verfügung haben. Also ich habe einige Jungs, die, also ich könnte jetzt aus dem Kopf 3-4 Aktive nennen, die ich noch nie Alkohol trinken sehen habe. Und das funktioniert schon. Und ich muss sagen, ohne den Brain Fog, den regelmäßiger Alkoholkonsum bei mir damals ausgelöst hat. Ich wäre wahrscheinlich nicht in der Intensität aktiv gewesen ohne das. Und deswegen finde ich das immer sehr beeindruckend, wenn jemand sagt, er findet so geil, dass er jetzt auch ohne Alkohol, ohne dieses Drogending das richtig geil mitmacht.
Aber es ist auch schön, dass das so ist.
Ich finde es geil.
Aber lass uns doch mal auf.
Das ist mit die beste Entwicklung, die wir in den letzten 20 Jahren bei Verbindungen hatten.
Ist es auch. Also das Ganze ist nicht ganz ungefährlich. Also ich habe selber auch im Verbindungsumfeld Leute kennengelernt, die wirklich in den Alkoholismus abgedriftet sind, also krank geworden sind dadurch, die keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren dürfen. Ich kenne Alkoholiker, die Probleme haben, die wissen, dass sie Probleme haben und trotzdem weiter saufen und mit ihrem sozialen Umfeld halt in Konflikt geraten. Das ist traurig, weil das so vermeidbar halt auch einfach ist. Und das ist ja auch ein Leben, was da auch geschädigt wird oder beziehungsweise ja, sich nicht so grenzfrei entfalten kann, wie es eigentlich sollte. Und wie kann man denn da Prävention zum Beispiel im Bund bieten. Also, dass man sagt so, ey, da können wir eigentlich Leute auffangen, Vertrauenspersonen, externe Ansprechstellen, Sensibilisierung zum Beispiel im Fuchsenunterricht.
Was ganz viel hilft, ist, wenn auch Menschen, die trocken sind, da ganz transparent mit umgehen. Und auch ich kann da transparent sein, also ich bin Alkoholiker und ich bin trockener Alkoholiker, seit fast 5 Jahren trocken. Und ich habe damals mit Anfang 30 aufgehört zu saufen. Ich hatte auch mal einen Idiotentest weil ich betrunken Auto gefahren bin. Und ich gehe da auch, also vor so einem großen Publikum habe ich das noch nie gesagt, aber ich gehe damit transparent um und sage auch meinen Jungs, ich trinke nicht, weil ich Alkoholiker bin. Und wenn jemand zu viel säuft, dann gehe ich auch zu dem und sage dem, also wenn es einer von meinen Jungs ist, und das nicht mal ist, weil es gerade in die Stimmung reingepasst hat, sondern wenn ich merke, da ist Alkohol kein Mittel, um Spaß zu haben, sondern ein Mittel, um Probleme zu lösen, eine Coping-Strategie, so wie es bei mir auch eine Coping-Strategie war, dann greife ich da auch ein und sag was und kommuniziere dann auch offen und ehrlich und mach. Wir hatten wegen Cannabis im letzten Sommer auch eine Intervention. Und das hat ja auch ausragend geklappt, weil wir nicht gesagt haben, du bist ein beschissener Mensch, sondern wir gesagt haben, hey, wir machen uns Sorgen um dich. Und das wegzugehen von einer Defizitorientierung hinzugehen zu einer Ressourcenorientierung ist das, was wir in dem Bund auch bieten können. Dass wir sagen, hey, der Typ, der die Protokolle nicht hinkriegt, da können wir uns jetzt drauf konzentrieren, hey, der schreibt scheiß Protokolle und er reicht sie nie ein und da sind 1000 Fehler drin. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, hey, aber dafür kann der richtig gut Partys organisieren. Oder dafür ist es ein richtig toller Typ, der immer hilfsbereit ist. Und diese Vorstellung, jeder muss alles und kann alles und muss alles können, davon muss man sich halt einfach verabschieden. Menschen können nicht alles können. Und dementsprechend, also ich kann nicht besonders gut singen. Und
das kann man aber üben.
Na, auf gar keinen Fall. Und ich habe manchmal so eine Tendenz, alten Herren, die Deutsche sind, vor den Kopf zu stoßen, weil ich mich nicht dauernd so ausdrücke oder benehme, als wäre ich auf einem Mädchenpensionat. Und wobei es so ist, es ist völlig unmöglich, sich so daneben zu benehmen, wie sich Mädchen in einem Mädchenpensionat daneben benehmen.
Woher weißt du das?
Naja, ich war ja selbst auf dem Internat. Und ich sag's mal so, man würde nicht glauben, was so zusammengeknotete Bettlaken alles aushalten. Und dementsprechend, da ging's schon immer wild her. Und wir müssen uns einfach in unserer Sicht auf die Welt und auf die Realitäten auch hin und wieder mal unsere Brillen absetzen und auch mal ein paar harte Wahrheiten aussprechen. Und wir haben natürlich einen hohen Anteil an Menschen, an alten Herren, an Aktiven, die missbräuchlich oder süchtig Alkohol oder andere Substanzen konsumieren. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir damit um, wenn jemand nicht funktioniert, wie wir uns das gerade vorstellen? Und Verständnis, Validierung, den Menschen mal Freiraum zu geben, den Aktiven mal ein bisschen Freiraum zu geben, mal ihre 7 Sachen auf die Kette zu kriegen und ihnen dabei eine helfende Hand, eine Unterstützung zu sein, ist etwas, was eigentlich jede Alternschaft leisten kann und leisten können muss. Und ich habe über die Jahre viele Aktive durch irgendwelche und auch alte Herren und auch Klienten und auch Kinder in meiner Arbeit als Sonderpädagoge, aber vor allem auch Eltern, mit einer helfenden Hand durch schwierige Phasen geleitet. Und das ist halt das Gute bei den meisten psychischen Erkrankungen und Symptomen und Episoden, die man hat, die gehen auch mal wieder weg. Wenn man mhm. jemanden hat, der unterstützt, der auch professionell unterstützen kann, wie zum Beispiel auch ich, kleine Werbung, ist es so, damit mit medikamentöser Behandlung, mit Lebensstilveränderungen ist einfach unglaublich viel möglich. Und so blöd es jetzt klingt, 80% von den, ich würde es mal sagen, psychischen Wohlstandserkrankungen, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, sind durch zwei Dinge lösbar, beziehungsweise lösbar ist zu viel gesagt, aber eindämmbar, und das sind Bewegung und frische Luft. Weniger vom Computer rumhängen, weniger in verrauchten Kneipen rumhängen, mehr gemeinsames Schneftern, und zwar gern auch ein paar Kilometer auf einmal. Und das ist einfach etwas, was in unseren Breiten einerseits gerade in der Generation Z sehr, sehr aufkommt, nämlich das auf sich zu achten, einen bewussten Lebensstil zu wählen und gleichzeitig auch total ins Hintertreffen gerät. Ich arbeite an einer Problemgrundschule in Berlin-Spandau. Wir haben offiziell das Siegel nicht, aber es ist schon, wir haben schon eine sehr schwierige Klientel. Und da werden Kinder halt an der Playstation und am Fernseher großgezogen und lernen gar nicht, wie sie sich gut um sich kümmern können. Und sich gut um sich zu kümmern ist halt etwas, was wir jungen Aktiven auch beibringen können. Sich mit Freunden zu treffen, Probleme anzusprechen, auch mal ein bisschen aus sich rauszugehen und zu sagen, hey, mein Leben ist vielleicht gar nicht so perfekt und ich habe Probleme und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun kann. Und da Vertrauenspersonen zu haben, die man sich anvertrauen kann, die einem helfen, die einem nicht verurteilen, sondern die Hand reichen, in Verbindung mit einem etwas gesünderen Lebensstil, macht ganz, ganz viel aus. Und hin und wieder muss man halt auch ein paar Psychopharmaka einschmeißen. Das ist dann halt so. und da haben wir halt, da sehe ich halt auch einen sehr, sehr großen Generationenkonflikt, auch schon mit meiner Generation, weil das einfach oft nicht verstanden wird, weil gesagt wird, du musst einfach die Arschbacken zusammenkneifen. Aber irgendwann mal kann man die Arschbacken nicht mehr zusammenkneifen, weil die Hämorrhoiden so groß sind, dass sie bluten, wenn man sie nur anguckt.
Ja, weise Worte auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sie Gehör finden.
Ja.
Ich meine, wir haben als Verbindung ja auch eine Verantwortung, den Menschen, den Bundesbrüdern ja auch gegenüber. Ne? Und das ist ja auch so ein Punkt, das ist ja auch traurig, wenn halt gerade sowas Wahrhaftiges wie die Verbindungen so ein Umfeld bieten, wo solche Krankheiten oder beziehungsweise so ein Schaden halt genommen werden kann. Und dass wir auch da offen drüber sprechen müssen, dass das kein Tabu sein darf.
Ja, aber psychische Erkrankungen sind leider gerade unter Männern, gerade unter konservativen Männern, und die meisten von uns sind konservative Männer, ich übrigens auch, wird es halt tabuisiert und totgeschwiegen. Und einer guten psychischen Erkrankung kann man keinen größeren Gefallen tun, als sie zu ignorieren, weil dann kann sie blühen, wachsen und gedeihen. Und ja.
Ad multos annos.
Absolut, ad multos annos. Und dementsprechend, ja, wir sind ein Freundschaftsbund. Und Freundschaft bedeutet, auf jemanden zuzugehen, dem es schlecht geht, und ihn zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Und das ist witzigerweise etwas, was als Thema bereits in der Artus-Epik unterwegs war. wo bei der Suche nach dem goldenen Gral der Gralskönig, der sozusagen hat auch als Topos Jesus Christus ist, wird gefunden von Parsifal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist es dann so, dass der Gralskönig eine blutende Wunde hat und der Ritter, der selbst nicht von hoher Geburt ist, sondern das Höfische erst später erlernt hat, fragt aus höfischer Zurückhaltung nicht, was diese Wunde ist. Und dann schläft er ein und wacht ohne Gral auf und muss die ganze Suche erneut machen. Weil das wahre höfische und das wahre ritterliche Verhalten in diesem Zusammenhang nicht ist, sich höfisch zu verhalten, sondern das zu durchbrechen und das Gegenüber zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Und genau diese Frage, wie geht's dir eigentlich, die ganz ehrlich gemeint ist und dann auch ganz ehrlich beantwortet wird, und zwar nicht in so einem seichten Joke, wie ich das vorher gemacht habe, sondern zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich wirklich? Alleine diese Frage kann halt schon ein wichtiger erster Schritt zur Prävention sein. Und ich kann dir sagen, wie es mir eigentlich heute wirklich ging, als ich hier eingestiegen bin. Ich war richtig krass müde. Ich hatte einen ziemlich schwierigen Tag in der Schule. Aber wenn man mit Kindern mit schweren und schwersten emotional-sozialen Geschichten am Laufen arbeitet, dann ist das einfach so. Und ganz oft kann ich nicht glauben, dass ich mit diesen Kindern arbeiten darf und auch noch Geld dafür bekomme. Und dann musste ich zu IKEA gehen und ich hasse IKEA. Und habe dort eine halbe Stunde auf 4 Schrauben gewartet. Und das Einzige, was mich über Wasser gehalten hat, war der Hotdog. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich fast den ganzen Nachmittag um einen IKEA-Aufbau, die Reparatur eines Fahrrades und eine ganz bezaubernde junge Dame gekümmert. Und jetzt war ich eigentlich zu müde, um dieses Interview zu führen. Habe mich aber dann doch dazu entschieden, dass ich unbedingt den Lautsprecher, also dieses Mikrofon, das ich extra gekauft habe, ausprobieren wollte.
Du hörst dich auch gut an mit dem Mikrofon. Ja.
Dankeschön. Ambros. Finde ich auch.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand, das war ein sehr guter Talk, sehr wichtig. Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist es auch schön. Mach's gut. Ciao.
Servus. Tschüss.